Morgen. Moin. Erste Timotheus 2. Vers 8, da steht, es wird lauter, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort, in dem sie heilige Hände, wir fangen nochmal an, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, fehlte irgendein Wort, ich wusste es, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ich denke mal, wenn ich es oft genug vorlese, dann wird es bei uns sitzen. Auf den Weg hierher ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist, weil ich jetzt wusste, worüber ich heute Morgen reden werde. Also ist mir schon bewusst, dass es auch so ist, aber ist mir eigentlich so richtig krass aufgefallen auf der Autobahn. Gab es ein paar Mal Stau. Es gab ein paar Leute, die 80 gefahren sind auf der Autobahn, zum Beispiel. Und ich habe so gemerkt, so wo ich jemanden überhole und die müssen dann vollbremsen oder. Also sogar die Deutschen reden viel mit ihren Händen. Wenn keiner das hört, also die Lippen hast du in Bewegung gesehen, aber irgendwie weiß man, also ich schimpfe den gerade, er hört mich nicht, also ich werde auch so meine Arme in Bewegung setzen. Wirst nicht aufgenommen, videoweise, oder? Und, na gut, der Peter hat es auch bei uns gemacht. Nein. Einfach ein Zeichen, ne? So, nicht nur mit dem Mund reden, ich merke das gerade auch, sondern auch mit den Händen. Und heute Morgen geht es um das Teil unseres Vers, wo es um erhobene Hände geht. Und das, als ich mich hier vorbereitet habe, da habe ich also echt krass, also es gibt so krasse Unterschiede in der Meinung zu erhobene Hände. Es gibt so die richtig Konservativen aus dem Hintergrund, wo ich aufgewachsen bin, wo es einfach, ja, es ist halt charismatisch, deshalb kommt es vom Teufel. Und ist egal, ob es in der Bibel vorkommt oder so ein Vers. Paulus meinte das natürlich nicht, dass wir wirklich unsere Hände erheben, sondern also die Hände unseres Herzens sollen erhoben werden. Da stelle ich mir so vor, kennst du das, so Valentinstag kommen diese Herzen raus, diese rote Herzen mit so kleinen Armen raus? Das meinen sie natürlich. Also Paulus hat das gemeint. Dann gibt es Meinungen so, ja, also wir gehen zum Fußballspiel und naja, da kommt da so Klopffaust raus oder was auch immer und man benutzt die Hände und wuhu, und die Cheerleaders und also wenn du wirklich ein Christ bist, dann wirst du natürlich Jesus Tod am Kreuz feiern und du wirst deine Hände erheben und man liest das und man hat ein volles schlechtes Gewissen, denkst, fragst dich dann nachher, bin ich überhaupt ein Christ oder nicht, weil anscheinend geht es um die erhobene Hände und nicht um Jesus Tod am Kreuz. Aber und so krasse Gegensatz. Eins habe ich ziemlich lustig gefunden. Da stand so, das war bestimmt auch so etwas konservativer, so steht hier, dass die Männer ihre Hände erheben sollen, aber nicht Frauen. Also Frauen verboten. Aber es kommt wieder zurück zu den einen Sachen. Also ich glaube, Paulus muss es nicht an den Frauen schreiben. Ich garantiere euch, wenn das heute hier eine Frauenfreizeit wäre, wären viel mehr erhobene Hände wären Lobpreis gewesen als jetzt bei uns. Ist einfach so. Also Frauen, die erheben ihre Hände. Und wir müssen gesagt werden, Männer, erhebt eure Hände, wenn ihr betet. Und ich frage mich so, warum das so ist. Also vielleicht sind wir so, naja, ist voll uncool. Ich meine, erhobene Hände, so vor allem, wenn man so eine schnulzige Lobpreismusik spielt, dann so, ich meine, ich bin doch nicht schwul, also ich mache das doch nicht. Oder weil es ein Befehl ist, das ist so eine Männersache, ne? Also kommt da Paulus lang und sagt so, hey, ich will, wenn ihr betet, dass ihr eure Hände erhebt, dann sagst du so, ne, er hat mir nichts zu sagen, also das mache ich jetzt extra nicht, weil er mir gesagt hat, ich soll es machen. Und vor allem, wenn so ein Ossi-Pastor noch kommt und das sagt, nee, das mache ich auf jeden Fall nicht. Oder vielleicht liegt es daran, und vielleicht das, also ich glaube, das war auch früher, also mein größtes Problem, warum ich das nie gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall aufgewachsen, also es war strengst verboten, es kam vom Teufel, weil es aus der charismatischen Hintergrund kam. Und dann bin ich so in eine Chapel gelandet und es war normal, viele Leute haben es getan und ich habe das angeschaut und ich dachte so, warum? Ich habe den Sinn überhaupt nicht gesehen. Warum machen wir das? Das ist total sinnlos. Also Gott schaut auf mein Herz und nicht auf meine Hände. Warum sollte ich jetzt meine Hände erheben? Und vor allem, dann stehe ich halt vor Leute und die sitzen hinter mir und gucken meine Hände an und denken, dass ich irgendwie fromm bin. Und dann bin ich einfach nur ein Angeber und ich mache so eine Show. Und also ich habe den Sinn überhaupt nicht verstanden. So diese äußerliche Erscheinung meiner Emotionen. Gott sieht mein Herz, warum soll ich machen? Aber das ist genau das Gleiche wie Gott weiß, was ich denke, warum sollte ich beten? Aber wie wir schon gesehen haben, es ist gut und angenehm für Gott. Und wenn du zu cool bist oder du keine Befehle annehmen kannst, dann bringt dir den Text heute und das, was Gott mir gegeben hat, überhaupt nichts. Also da kann man echt für dich beten, dass Gott deinen Stolz bricht. Aber wenn du verstehen willst, den Sinn. Es gibt echt eine Menge in Gottes Wort über Hände erheben. Und ich musste viel rausschmeißen, sonst hätten wir heute Nachmittag keinen Eisfußball. Aber ich glaube, vier Sachen habe ich hier aufgeschrieben. Vier Sachen, die wir heute anschauen wollen. Und guck mal Vers 1 nochmal an, Kapitel 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Das haben wir gestern nochmal angeschaut, die vier Sachen. Bitten, beten, fürbitten und anbeten. Und in diese vier Bereiche will ich so ein paar Geschichten anschauen, wo es um erhobene Hände geht, sodass wir es verstehen, warum es wichtig ist und warum wir das machen sollen, warum wir ermutigt werden, unsere Hände zu erheben. 1. Mose 14, 22. Lot und seine Stadt Sodom wurden gerade besiegt, eingenommen, weggeschleppt. Abraham hört davon und er sagt, geschieht dir recht, du hast den besseren Land genommen und jetzt, jetzt ist es meins. Nein, der setzt sich ein und er jagt diesen König nach mit seinen paar Leute und besiegt den Feind, befreit Lot, befreit Sodom. Und auf dem Weg zurück würde von Melchisedek begegnet, da habt ihr Abendmahl mit ihm, da brechen Brot und trinken Wein zusammen und wird gesegnet, gibt dein Zehntel, bevor es überhaupt ein Befehl war, ein Zehntel zu geben. Ganz schlimm, dieser Vers, da hat man keinen Weg herum. Und die kommen wieder an und der König von Sodom, er sagt zu ihm, ich hätte gern meine Leute wieder zurück. Aber alles andere, gehört dir. Das schenke ich dir. Und alles andere war eigentlich sein ehemaliger Besitz. Also vorher, also als die besiegt wurden, haben die anderen Könige alles mitgenommen. Und er, Abraham, hat nicht nur die Leute befreit, sondern ihre Sachen. Und die kommen zurück und er sagt so, hey, ich schenke dir die ganze Sache. Das ganze Geld, unsere IKEA-Garderobe, das kannst du alles haben. Aber die Menschen würde ich gerne haben, sodass wir wieder aufbauen können und unsere perverse Stadt wieder vergrößern können. Und Abraham antwortet ihm, Vers 22. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich habe meine Hand auf zu den Herrn, zu Gott, den Allmächtigen, dem Besitzer des Himmels und Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehme will, damit du nicht sagen kannst, ich aber habe Abraham reich gemacht. Abraham sagt, hey, ich habe meine Hand erhoben. Und Gott versprochen, ich nehme nichts von dir. Gar nichts. Sondern ich werde ihm vertrauen, weil ich will nicht, dass irgendwelche Menschen irgendwann mal sagen können, hey, du bist, wer du bist, weil ich dich so gemacht habe. Dieses Vertrauen. Dass Gottes Wille, dass Gottes Weg, dass Gottes Plan das Beste ist für mich. Und nicht nur sagen so, okay Gott, ja, stimmt, dein Weg, dein Plan ist auf jeden Fall das Beste für mich, führe mein Leben und ich mache jetzt mein Ding, sondern wirklich so sagen so, hey, ich nehme einen Schritt zurück und ich vertraue nichts, nur dich allein. Das macht Abraham hier. Und stell mal vor, wir kommen mit unseren Bitten zu Jesus, zu unserem Herrn und sagen, Gott, nicht meine Wille, nicht meine Pläne, nicht meine Sachen, sondern deine Wille geschieht. Genau wie Jesus in Gethsemane, ne? Der kommt dahin und ich verstehe ihn vollkommen, also er wird bald meine Sünde auf sich nehmen. Also das wünsche ich kein einziger Mensch. Und deine auch nicht. Und das wird er gerade auf sich nehmen. Einfach das ist viel schlimmer als die Nägel, aber einfach die Vorstellung, so Nägel durch den Hand und durchbohrt zu werden, auf dem Kreuz hängen. Also da würde ich sagen, so Gott, nicht deine Wille geschehe, sondern meine. Ich gebe lieber nicht hin. Aber Jesus, in diesem Moment, wo er so viel Stress hat und das Bluttropfen fallen, er sagt zu seinem Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Und dieses Zeichen, die Abraham hier jetzt sitzt, ist einfach so mit erhobenen Händen, ist einfach so ein Zeichen, Gott, wenn ich dich was bitte, dann geht's um dich und nicht um mich. Jesus sagt, ey, wenn ihr irgendwas bittet, in meinen Namen, das bekommt ihr. Und so erheben wir unsere Hände und sagen so, in deinen Namen, was willst du? Und ich weiß, Gott will, dass ich einen neuen Mercedes bekomme. Und ich danke dir dafür. Nein, es geht um, was willst du, Herr? Was willst du? Ich habe einen Amen gehört. Zweitens geht es hier um das Bitten und Beten. 1. Mose 22, ein paar Seiten weiter. Die Geschichte ist bekannt. Gott sagt zu Abraham, Abraham, du wirst morgen früh bergsteigen gehen. Und du nimmst deinen Sohn mit. Ich meine, es gibt nichts Schöneres, als mit einem Sohn in die Berge zu wandern, ne? Und nimm ein bisschen Holz mit. Und da wirst du mich anbeten.
Cool.
Also ich werde so mit meinem Sohn anbeten. Ja, und übrigens, dein Sohn ist der Opfer. Und er macht's. Und wieder, der hätte eigentlich biblische Gründe gehabt, das nicht zu tun. Und er macht's. Und in Vers 10 lesen wir, und Abram streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Also wenn du heute Morgen so anbetest. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen. Hände, die sagen, Gott, was auch immer du willst, das ist jetzt dein Leben, nicht meins. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, das lege ich jetzt auf den Altar. Wenn man Kinder hat, die werden immer mehr und mehr zu alles, was man hat. So umso älter ich werde, umso unwichtiger sind die Sachen um mich herum und umso wichtiger sind meine Kinder. Und ich merke so bei meinen Eltern, ich meine, die leben echt für nichts außer ihre Enkelkinder. Also die Kinder haben sie langsam vergessen, aber Familie. Und also Familie ist sowas von wichtig. Und es wird immer stärker, dieses Investition in die Familie. Und Abraham ist mittlerweile so 130 Jahre alt, also richtig alt. Isaac ist alles. Deshalb sagt Gott noch so übrigens, dein einzigen Sohn. Nimm ihn da oben auf den Berg. Abraham nimmt alles, was er ist. Die Verheißung, wofür er denn sein ganzes Leben gelebt hat. Und er sagt, Gott, ich verstehe dich gerade nicht, aber es ist deins. Ich meine, stell mal vor, dass du am Ende deines Lebens sagst, okay Gott, alles, wofür ich jetzt gelebt habe, das lege ich jetzt auf den Altar und erkenne, es war sinnlos. Noch einen Schritt weiter. Ich glaube, wir kriegen das manchmal mit, wenn man einfach so arbeitet für Menschen, da weiß man irgendwann mal so, das ist total sinnlos. Aber er hat für Gott gearbeitet, alles, was er für Gott getan hat, sein ganzes Glauben und Vertrauen. Er ist bereit, das für Sinn, also vergebens zu achten, indem man das halt hier auf dem Altar schlachtet. Ist interessant, Gott weiß, dass Abrahams Herz ihm gehört, ohne dass er seine Hand erhebt hat. Aber trotzdem sagt Gott gar kein Wort, bis er seine Hände erhebt. Habt ihr das gemerkt? Also Gott sagt nirgendwo unterwegs, als er so mitten hier so mit den Stroh so rumbastelt und ihm auf so den Messer so packt und so, sagt Gott immer noch nichts. Erst in dieser Position, mit erhobenen Händen, sagt Gott so, ja, jetzt hast du deine Hände ausgestreckt, stopp, stopp. Jetzt weiß ich, dass ich Gott bin und dass nichts wichtiger ist als mich in deinem Leben. Und denk darüber nach, wie angenehm vor Gott, wie gut und wie schön in Gottes Augen dieses Beten, ne? Dieses Herz im Gebet, wenn wir zu ihm kommen und sagen, so Gott, hier ist mein Leben. Es geht nicht nur um mich und wer ich bin und was ich erreicht habe, auch nicht um mich und wer ich bin und was ich für dich erreicht habe, sondern es geht um dich und um deine Wille. Und ich will dich verherrlichen mit meinem Leben. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, ist deins. Nimm es. Tu, was du willst. Guck mal zusammen mit Psalm 141 an. David schreibt hier. Und er sagt, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Und dann guck mal hier, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Ja, lass mein Gebet, lass das Aufheben meiner Hände ein Opfer sein. Das ist ein klares Zeichen. Wenn Gott sagt, hey, oder Paulus, Gott durch Paulus uns ermutigt, ich will, dass ihr betet und mit erhobenen Händen betet. Es gibt einen Grund. Lass die erhobenen Hände ein Zeichen sein. Gott, alles, was ich bin, ist deins. Es ist nichts. Wie Paulus sagt, Dreck, Kot, im Vergleich zu wer du bist. Und die Ehre, die ich habe, dich kennenzulernen und kennen zu dürfen. Drittens, gehen wir zu 2. Mose, Vers 17, oder Kapitel 17, sorry. Die Amalekiter, die Feinde Israels, die kommen und kämpfen gegen Israel. Und das ist eigentlich ziemlich fies, weil Israel ist so 2-3 Millionen Menschen unterwegs durch die Wüste. Die haben jetzt aus Ägypten nicht jetzt Waffen und Panzer mitnehmen können. Und ich meine, sie waren froh, dass sie ein paar Tiere und Zelten und ein bisschen Brot mitnehmen konnten für die Reise. Und aus nichts kommen die Amalekiter und kämpfen gegen sie. Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es, so wie Mose ihm sagte. Und er kämpfte gegen Amalek. Und Mose, Aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich drauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf, jede Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. In diesem Kampf jetzt geht Mose auf den Berg mit Aaron und Hur und er erhebt seine Hände. Und das ist eigentlich total krass. Also solange er so mit erhobenen Händen dasteht, sind sie am Siegen. Aber versucht es mal. 2 Minuten später sieht es eher wie ein Kreuz aus. Und dann ziemlich schnell später, also. Und seine Hände wurden schwer. Und dann fingen sie an zu verlieren. Und ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, so Mose, der steht halt da und der guckt, wie der Feind dann halt so anfängt zu siegen und seine Leute zu schlachten und sammelt alle Kräfte und hebt seine Hände und irgendwann mal sitzt er auf dem Stein und legt die Hände auf den Schulter von den 2 Jungs und okay, bis sie siegen. Was für ein krasses Bild für Fürbitte. Sein Volk befindet sich, ich verliere gerade meinen, mitten im Kampf. Und er setzt sich für sie ein. Und bittet für sie. Und solange er hier mit erhobenen Hand sich einsetzt für sie, sind sie Sieger. Und das ist unsere Rolle, das haben wir gestern gesehen, unsere Rolle als Männer, für Menschen zu beten. Und was für ein wunderschönes Bild haben wir hier. Wie wichtig ist, dass wir unsere Hände erheben und beten für unsere Schwester und Brüder, die im Kampf sind. Dass sie Sieg erleben. Aber kann ich doch nicht einfach so für sie beten, ohne dass ich meine Hände erhebe? Kannst du machen. Aber ich will, dass wir hier anschauen, was Mose in seiner Hand hat. Habt ihr das gesehen? Ein Stab. So ein richtig cooler Carbon-Stab, ne? Nein, aus Holz. Und das ist immer so ein richtig cooles Zeichen. Also sobald irgendwas so Holz kommt und Stab und so, da weiß man so, hey, Holz, Kreuz, also da will Gott uns was sagen hier. Er nimmt das Holz in seine Hand. Dieses Holz, dieses Stab, wurde schon ein paar Mal eingesetzt. Einmal hat es die Schlange besiegt, ne? Also die Schlange ist so, und der Fass ist an den Schwanz und schwupp, Schlange ist verschlungen. Es hat auf Blüten getragen, ne? Es wurde auch fruchtbar. Der steht halt da und da seht ihr so, ich glaube, das waren Mandelblüten, ne? Die kommen halt so hervor aus diesem Stab. Ist auch lebendig. Das ist nicht nur irgendwie so. Es hat, Leben kam hervor aus diesem Stab. Und es wurde eingesetzt, um einen Weg zu schaffen von das alte Leben in Ägypten zum neuen Leben ins Weiße Land. Puff, Wasser trennt sich und sie gehen rüber. Genauso wie das Kreuz. Es hat der Schlange besiegt. Es hat Leben geschenkt. Jesus ist auferstanden. Also das Kreuz hat ihn nicht besiegt. Fruchtbar. Er ist zum Leben. Also er ist auferstanden. Und hat den Weg gemacht. Aus unserem alten Leben von Sünde in dieser Welt. Ins neue Leben mit ihm. Und dieser Stab hält er hoch. Und solange dieser Stab in der Luft ist, solange Jesus das Kreuz erhoben wird, werden Menschen Sieger sein. Und so kommen wir dann vor Gott in Fürbitte für unsere Geschwister, die im Kampf sind. Mit erhobenen Händen und sagen eigentlich damit, hey, Gott, das Kreuz, Jesus Tod, befreie sie. Mach diese Menschen zum Sieger. Schenk sie Leben. Nimm sie auch aus ihrem alten Leben raus und befreie sie. Das erinnert uns dran. Auch wenn, erhobene Hände können auch erhobene Hände sein und wir legen Hände auf und beten wir. Es gibt nichts Schöneres, als in eine Gemeinde zu kommen. Es gibt eine Gemeinde, also ab und zu gehe ich wieder zurück nach Amerika. Es gibt eine Gemeinde, ich gehe voll gerne dahin. Du kennst den Pastor Ron, ne? Hast du mal? Es ist richtig schön, weil du kommst in die Gemeinde hinein und vor den Gottesdienst, nach den Gottesdienst, nicht während den Gottesdienst, aber vor, nachher, die Männer sitzen da und sie legen Hände, also überall, wo ein Gespräch ist, der dauert 2 Minuten und dann Hände aufgelegt und es wird gebetet. Und du weißt, Mann, hier passiert was richtig Schönes. Die Männer erheben ihre Hände, legen es auf den Schultern, wenn es noch Frauen sind, ein bisschen höher, und beten für sie. Mit erhobenen Händen. Und man sieht, hey, das Kreuz, das ist so ein Hände auf den Schulter, Arm hier, das ist da schon das Kreuz. Ne? Als Erinnerung, hey, Jesus wird sie befreien. Jesus, sein Kreuz, sein Tod am Kreuz, sein Blut vergossen, wird diese Menschen befreien aus dem alten Leben. Es wird den Feind besiegen, der ihr Leben gerade richtig zum Kampf macht. Und es wird den Leben schenken, neues Leben, frisches Leben in ihm. Lass unsere Hände aufheben und in Fürbitte für unsere Geschwister. Und viertens geht es um Anbetung. Psalm 134. so ein kleiner Psalm. Wenn du irgendwann mal so ein Kapitel aus der Bibel auswendig lernen willst. Kann ich echt nur empfehlen. Psalm 119. Ne? Psalm 134, Vers 2. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Wenn wir, vielleicht können wir, lesen wir einfach mal den ganzen Psalm zusammen, um einen Kontext zu kriegen hier. Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in der Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit, lobt den Herrn. Der Herr segne dich in Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Heißt also, hey, wenn ihr im Haus des Herrn seid, erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Und wenn wir in Gottes Haus kommen, was wir heute Gemeinde nennen, Gottesdienst nennen, dann sollen wir unsere Hände erheben und Gott loben und Gott preisen. Lobpreis und Anbetung, es gehört dazu. Also ich verstehe nicht, wie man draufkommen kann, so dass es strengst verboten ist, dass es vom Teufel kommt. Es geht nicht. Also ich weiß nicht, wie die da draufkommen. Es sind meistens die Leute, die so gegen Irrlehre sind, dass sie selber Irrlehre verbreiten. Dadurch. Und in Heiligkeit, heute Abend reden wir mehr darüber. Heiligkeit bedeutet abgesondert, getrennt. Du bist an einem Ort, getrennt von dieser Welt, getrennt von alles anderem, in Gottes Haus. Erhebt euch. Na gut, also hier, es war eigentlich voll cool. Ich kam ein bisschen später rein, Lobpreis war schon so unterwegs und da standen so ein paar Leute draußen und haben so durch diese kleine Glasspalte so reingeguckt. Und ich stand hinten, weil die irgendwie im Wege standen, ich kam nicht durch die Tür. Und ich stand halt da und ich dachte so, jetzt wird es interessant, weil sie werden irgendwann erkennen, dass ich da bin. Und was auch immer die jetzt sagen, werde ich hören. Und es wird dann richtig peinlich sein, wenn ich dann reingehe. Und die stehen halt da und gucken an und sagen so, ey, ist das nicht wunderschön? Haben die gesagt. Die haben Männer gesehen mit erhobenen Händen, die Gott angebetet haben. Und die haben gesagt so, ist das nicht schön? Und dann ist das so, cool, kann ich da bitte durch? Ich gehöre auch zu den schönen Leuten. Und wir sind an einem sicheren Ort. Es ist wir und Jesus. Und es ist schön, wenn Männer zusammenkommen und ihm anbeten, getrennt von der Welt. Erhebt eure Hände. Und warum ist es wichtig, wenn wir zusammenkommen und ihm anbeten? Warum ist es so wichtig, dass wir unsere Hände erheben? Noah war auf jeden Fall abgesondert, ne, von der Welt. Zum Glück. Ich meine, der so blüht in seinen kleinen Kasten. Das war seine Allerheiligste, sein Gottesdienst. Das war, ja, nur er, Gott, ein paar Tiere. Und seine Frau und Kinder. Und die Welt um ihn rum, ich meine, ist eine große Krise, eine Katastrophe. Es fällt auseinander. Armageddon. Und er in einem ruhigen, stillen, still vielleicht nicht, aber einfach ein für ihn, also keine Sorgen braucht er jetzt. Er ist einfach bei Gott. Er und seine Familie in Sicherheit. Getrennt von der Welt. Und es ist mir aufgefallen, letztens, als ich es gelesen habe, so am Ende steht dann da, und da streckte er seine Hand aus. Habe ich vorher nie gesehen. Er streckte seine Hand aus. So, wow. Der sitzt dort in dieser Arche, getrennt von der ganzen Welt. Mittlerweile ist die Welt wieder so, wie es jetzt ist, also ist ein bisschen trocken geworden. Und er streckte seine Hand aus. Und was passiert? Er nahm die Taube zu sich. steht da. Also so ein krasses Bild. Wirklich? Hab's nochmal gelesen? Wirklich? Er streckt seine Hand aus und nahm die Taube zu sich. Jetzt, wenn man nicht weiß, was die Taube bedeutet, hat man ein Problem. Weil die Taube kam auf Jesus, der Heilige Geist, in Form eines Taubes. Ich glaube, Gott will uns hier sagen, hey, wenn ihr zusammenkommt und wenn ihr anbetet und ihr Danksagung habt und ihr mich preist, erhebt eure Hände und ich werde meinen Geist auf euch kommen lassen und euch erfüllen. Wenn ihr eure Hände ausstreckt und sie auf Menschen legt und um sie verbetet, da werde ich mit meinem Geist kommen und sie erfüllen. Und das haben sie immer wieder gemacht im Neuen Testament. Also Hände aufgelegt und sie wurden mit dem Geist erfüllt. Mach das. Und es gibt nichts Besseres, nichts Angenehmeres für Gott, als wenn wir diese Welt verlassen und in sein Haus kommen, in die Heiligkeit der Gemeinschaft und unsere Hände erheben und sagen, Gott, ich brauche dich, füll mich. Ich meine, was für eine Anbetung, wo die Herzen da sind, so, Herr, füll mich mit deinem Geist. Ich brauche dich. Und wie gesagt, ich meine, wir benutzen unsere Hände ständig. Heute Morgen haben das einige schon gemacht mit mir. Also, wie ich. Einige haben gesagt, so, guten Morgen, und mir die Hand gegeben. Das ist ein klares Zeichen, ne? Wir geben die Hand. Daumen hoch, ne? Daumen runter. High five. Wir winken, ne? Als ob, hallo, hallo. Ne? Also ein Zeichen. Ich bin hier. Du bist da. Ich sehe dich. Was auch immer, okay? Wir sagen so, ja, yeah, haben gewonnen. Oder, du machst mich gerade sauer. Und Gott ermutigt uns hier. Und er sagt, hey, setz nicht nur deinen Mund in Bewegung, wenn du betest. Sondern sei richtig dabei. Lass einfach die Emotionen fließen. Und sag so, Gott, ich bitte jetzt aber, hey, ich will das bitten, was du willst. Gott, ich bete, aber hier ist mein Leben als Opfer. Gott, ich preise dich, füll mich mit deinem Geist. Gott, ich bete für meine Brüder. Füll sie mit deinem Geist. Und befreie sie durch deinen Tod am Kreuz. Und ermutigt uns dazu. Setzt eure Hände ein. Und ich fand es ganz interessant. Das letzte Geste. Jesus. Ich wusste nicht, dass es aufgeschrieben wurde. Aber Gott sagt uns tatsächlich, das letzte, was Jesus gemacht hat, als Geste. Und ihr dreimal dürfte raten, was er gemacht hat. Das erste zweimal zählen nicht. Lukas 24. Lukas 24, Vers 50. Und Jesus führte sie aber hinaus, bis in die Nähe von Bethanien. Und hier, und er hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Gott hätte das eigentlich lassen können. Also er nahm sie nach Bethanien raus und er segnet sie und Gott hat ihn im Himmel genommen. Aber nee, es war wichtig für Gott, dass er noch schreibt und er hob seine Hände auf und er segnete sie. Das Letzte, was Jesus getan hat mit seinem Körper hier auf Erde, ist seine Hände hochheben und die Christen segnen. Männer, Erste Timotheus 2, Vers 8. Mittlerweile wissen einige schon, was kommt. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort, in dem sie heilige Hände erheben, beten. Das ist irgendwie Film. Indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Gott will, dass wir beten mit erhobenen Händen. Das ist unsere Aufgabe in der Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde zu segnen, wie Jesus gesegnet hat. Das ist jetzt unsere Aufgabe, die Hände zu heben und unsere Gemeinde, unsere Geschwister mit erhobenen Händen zu segnen und zu beten. Indem wir bitten, mit erhobenen Händen, die sagen, Gott, nicht meine Wille geschehe, sondern deins. Indem wir beten, mit erhobenen Händen, die sagen, das ist jetzt dein Leben, Herr. Und ich will es dir geben. Und alles, was ich bin, alles, was ich habe, das gehört dir. Nehmen wir erhobene Hebe für unsere Geschwister und beten und bitten und segnen. Und indem wir erhobene Heben anbeten und uns füllen lassen mit dem Geist Gottes. Herr, ich danke dir, dass du uns hier ermutigst, auch unsere Hände zu erheben im Gebet und nicht nur die Worte so zu sehen, sondern genau wie normal wir unsere Hände in Einsatz setzen, auch bei dir. Unsere Hände einsetzen. Und es ist wie beten, Herr. Es geht letztendlich unserem Herz, aber für dich ist es angenehm und schön. Und du willst das, Herr, und deshalb wollen wir das auch. Und ich bete, dass du uns den Mut gibst, unsere Hände auszustrecken, unsere Hände zu erheben im Gebet, Herr. Und segne uns da. Und segne unsere Gemeinden und segne unsere Familien und die, für den wir beten, Herr. Ich danke dir für dein Wort und dass wir so viel lernen können daraus, Herr. Amen.